온다.
기온다. 기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
기온다. 기온다. Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
So, pünktlich zum Jahresende schneit noch ein aktuelles Onda-Info herein, die Nummer 199, um genau zu sein. Das heißt, in zwei Wochen steht unser Jubiläum an, was wir mit Sicherheit auch feiern werden. Doch jetzt zur aktuellen Ausgabe. Wir berichten zunächst passend zur besinnlichen Jahreszeit über eine lustige Runde rüstiger Rentnerinnen aus Berlin-Lichtenberg, die das ganze Jahr über Geld sammeln, um dann an Weihnachten Seniorinnen und Senioren in der Armensiedlung El Alto am Rande der bolivianischen Hauptstadt La Paz zu bescheren. Aus Kuba kommt nicht nur sehr guter Rum, sondern auch immer wieder sehr gute Literatur. Wir möchten euch drei aktuelle Neuerscheinungen vorstellen, die alle um Havanna kreisen. Eine Sammlung von Essays von Antonio José Ponte, einen Kriminalroman von Leonardo Padura sowie die lapidaren Schilderungen von Pedro Juan Gutiérrez. Ihnen ist aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der Revolution nicht unbedingt zum Feiern zumute. Wie viele Tonnen an Müll jeden Tag in Brasiliens Wirtschaftsmetropole São Paulo anfallen und wer alles von der Mülltrennung und dem Recycling lebt, erfahrt ihr im letzten Beitrag, der all denjenigen eine Stimme gibt, die sonst nur als Schemen in der Hektik des Straßenverkehrs zu erahnen sind. Die Musik kommt diesmal aus Portugal und unterschiedlicher können die vorgestellten Musiker nicht sein. Das Boraca Sound System setzt sich aus den Kindern von Einwanderern aus den ehemaligen Kolonien zusammen. Zumindest in Lissabon haben sie sich mit ihren elektronischen Klängen bereits einen Namen gemacht. Marissa dagegen ist bereits ein Superstar, und zwar des Fado, jener schwermütigen Musik, die in dem kleinen Land am Atlantik entstanden ist. Doch auch Marissa stammt aus einer ehemaligen Kolonie, aus Mosambik. Wer sie live erleben möchte, hat übrigens Anfang Januar sehr gute Karten, da sie in verschiedenen Städten in Deutschland auftreten wird. Und nun viel Spaß beim Hören.
In die Welt, in ein anderes Land, wo es dir gefällt, bis zum Rand und übers Meer dich hält hier nichts mehr.
Wie sieht die Arbeit bei einem freien Radio in Argentinien aus? Was erlebt man als Begleitperson eines vom Tod bedrohten Menschenrechtsaktivisten in Kolumbien? Wie unterrichtet man an einer Schule, in der es weder Lernmaterial noch Fenster gibt?
Du wirst dich verändern in all diesen Ländern.
Ab sofort und regelmäßig stellen wir euch Menschen und Organisationen vor, die in Lateinamerika ehrenamtlich in entwicklungspolitischen Bereichen arbeiten. Wenn ihr so etwas auch schon immer mal machen wolltet, dann hört weiter fleißig Onda Info oder schaut auf unsere Webseite www.npla.de/onda. Wir sprechen mit den Freiwilligen über ihre Arbeit, ihre Erfahrungen und Probleme. Außerdem präsentieren wir Organisationen und Initiativen, die Freiwillige nach Lateinamerika vermitteln, geben euch Hintergrundinfos und sagen euch, was ihr tun müsst, um selbst als Freiwillige in Lateinamerika tätig zu werden. Ab sofort im Onda Info, auf unserer Homepage und auf MySpace www.myspace.com/matraconda.
Wir arbeiten auf Grund! Wir
casita? No es mucho, pero esperamos que le sirva, ¿ya?
Es ist ein trüber Sonntagmorgen in El Alto. Vor einem kargen Haus, das wie ein Rohbau anmutet, versammeln sich rund 2 Dutzend Menschen. Aus den ungeteerten Seitenstraßen sind sie mit krummen Buckeln nach und nach hergekommen. Es sind alte Menschen aus dem Stadtteil Mineros, die heute eine weihnachtliche Bescherung erwartet. Mit gespannten Mienen sitzen sie jetzt auf der Bordsteinkante vor dem Haus. Die Falten in ihren Gesichtern erzählen von dem kargen Leben auf dem bolivianischen Hochland, von einem Leben voller Strapazen und Entbehrungen. Trotz harter Arbeit stehen viele alte Menschen in Mineros an ihrem Lebensabend mittellos da.
Die meisten, die hier so angekrümelt kommen und sich ihre Geschenkbeutelchen abholen, haben entweder keinen, der sich um sie kümmert, oder die Familie hat eben auch nicht so viel. Ne? Die vegetieren dann halt auch so vor sich hin. So generell ist es so, dass so Rente, so einen Anspruch auf eine gesetzliche Rente hat hier keiner. Die meisten, die haben ihr Leben lang im informellen Sektor gearbeitet, also Straßenverkäufer oder Schuhputzer oder weiß der Kuckuck was, ne? Und die haben eben keine Rente.
Adina Hammut aus Berlin organisiert an diesem Tag die Verteilaktion. Rund 50 Plastiktüten stehen bereit. Seit 5 Jahren schnürt sie jedes Jahr Geschenkpakete für die alten Damen und Herren aus der Nachbarschaft. Im Stadtteil ist die Geschenkeaktion bereits bekannt und am Tag der Bescherung finden sich automatisch die älteren Semester aus der Umgebung ein.
Señora, señor, vengan. ¿Por los canestones han venido? Sí. Bienvenido.
Die Idee, eine Geschenkeaktion zu Weihnachten für die alten Menschen aus dem Stadtteil zu organisieren, hatte die Mutter von Adina Hammut. Vor 5 Jahren begleitete die Rentnerin aus Berlin-Lichtenberg ihre Tochter zum ersten Mal in das Andenland. Bestürzt über die Armut, in der viele ältere Menschen in Boliviens drittgrößter Stadt El Alto leben, überlegte Gisela Grabbe damals nicht lange und wurde selbst aktiv.
Seitdem sammeln so ältere Leute in Berlin, geben immer so ein bisschen Geld, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und von dem Geld, was ich dann mitnehme, gehen wir dann hier einkaufen und kaufen so so einer Art Großmarkt ja ein paar Kisten Öl, ein paar Tüten Nudeln. Was denn noch? Jede Menge Süßigkeiten, weil die Alten hier, das sind richtige Leckermäuler. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie die sich über so Süßigkeiten freuen.
Das ist aber so schön, ein zauberhaftes Bild. Von hier kommt.
Moment, habe ich gesagt.
Berlin-Lichtenberg. Im 10. Stock eines Plattenbaus trifft sich der Kreis um Gisela Grabbe zum Café. Gemeinsam schauen sich die Rentnerinnen Bilder von der Geschenkaktion aus Bolivien an. Als Gisela Grabbe von ihrer ersten Reise zurückkam, waren es die Bilder, die ihre Freundinnen überzeugten, auch aktiv zu werden.
Ich habe dann die Bilder hier gezeigt, so in dem Kreis. Die waren alle beeindruckt und kamen auch die Tränen. Und seitdem wird gespendet.
Bei den Kaffeekränzchen kommt im Laufe des Jahres genug Geld zusammen, um die Geschenke in Bolivien zu finanzieren. Zu Kaffee und Kuchen geht jedes Mal der Spendenteller rum. Wer kann, gibt etwas. Mal sind es nur ein paar Groschen, manchmal 5 oder 10 Euro. Dazu kommen noch die Erlöse von der Altpapiersammlung, die die Runde regelmäßig organisiert.
Also alle, die hier sitzen, wir sammeln ja sehr viel Altstoffe. Und da ist zum Beispiel die Frau Groß, die Riesenpakete mit Altstoffen bringt. Werner, Herr Otto und jeder hier, Helga Weise, Ingrid, Brigitte. Wir sammeln Zeitung.
Ja.
Und da kommt sehr viel zusammen. Adina schafft es einmal im Monat weg und hat dann so 13 Euro.
So kommen seit Jahren um die 150 Euro zusammen, die dann Adina Hammut mit nach Bolivien nimmt und die Geschenke einkauft. Dieses Jahr haben die Rentnerinnen aus Lichtenberg ihre Aktion zum ersten Mal auf ein Spendenportal im Internet platziert. Auf betterplace.org konnte die ganze Welt spenden. 120 zusätzliche Euro sind hier zusammengekommen. Aus dem spontanen Bedürfnis zu helfen, wird eine feste Tradition, wie Gisela Grabbe nicht ohne Stolz erzählt.
Wir haben es jetzt eigentlich so organisiert, dass wir 2-mal im Jahr Geld dorthin geben. Einmal im Sommer. Adina hat da über Union oder solche Bank ist das, ja, da schicken wir das Geld hin. Und dann einmal zu Weihnachten. Und vor allen Dingen, mir ist ganz wichtig, jeder Cent, den wir sammeln, und der kommt dort an. Der kommt in die richtigen Hände.
Zurück im Stadtteil Mineros werden die Geschenke weiter verteilt. Adina Hammut kennt die meisten alten Leute persönlich und hält mit vielen ein kleines Schwätzchen. Eine alte Dame ist dieses Mal nicht erschienen. Ihr geht es nicht so gut, sie ist krank. Auch wenn sie dieses Mal nicht kommen kann, wird sie ihr Geschenk bekommen. Nach der Verteilaktion vor dem Haus macht sich Adina Hammut auf und besucht die, die nicht kommen konnten, wie im vergangenen Jahr auch.
Letztes Jahr war es so, ich habe gefragt, was ist denn, ihr habt das Foto gezeigt, ne? Ich sage, wir wissen gar nicht, ob die noch lebt, wir haben die schon seit Monaten nicht gesehen. Und dann hat die ältere Dame da, Dunja Carmen, hat gesagt, doch, das ist meine Nachbarin, die lebt noch, die kann nun nicht mehr laufen, die kommt nicht mehr raus. Da sind wir hingegangen und die war auch natürlich total gerührt, ne, dass sich nur jemand an sie erinnert. Das ist ja manchmal nicht, dass man ihnen was gibt, sondern nur irgend zeigt, man ist nicht so vergessen.
Rosa, peito na roda, eu bailei com quem calhou. De rosa, ao peito na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito.
Was ist passiert? Warum ist das passiert? Warum geht alles kaputt? Warum so viele Ruinen? Warum ist eine Stadt wie Havanna verwüstet, ohne dass ein Krieg oder eine Naturkatastrophe schuld daran wären? Diese Fragen beschäftigen den kubanischen Schriftsteller Antonio José Ponte seit langem. Die Faszination und gleichzeitige Abscheu an der Entstehung einer einzigartigen Ruinenlandschaft in der kubanischen Hauptstadt Havanna ziehen sich wie ein roter Faden durch seine Gedichte und Essays. In »Der Ruinenwächter von Havanna«, erschienen im Kunstmann Verlag, führt Ponte den Leser anhand von 4 eng miteinander verwobenen Essays durch die letzten 50 Jahre der gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen auf der Insel. Und diese sind für Ponte nichts anderes als ein unaufhaltsamer Weg in den totalen Ruin. Die Stadt zu denken hilft mir, die Lage des ganzen Landes zu denken. Die Stadt, die wir heute sehen, wird es nicht mehr lange geben. Sie ist Sinnbild für den Verfall des Landes, seinen politischen Verfall. Ponte verknüpft seine eigenen persönlichen Erfahrungen und aufmerksamen Beobachtungen immer wieder geschickt mit der offiziellen Rhetorik des Regimes, vor allem aber auch mit prominenten Sichtweisen, die von außen stammen und die vielmals nicht wirklich in der Lage oder willens sind, die vielen Widersprüche der Revolution bzw. der kubanischen Realität zu erkennen. Pontes feine und mitunter beißende Ironie analysiert so beispielsweise den Buena Vista Social Club, wie auch unser Mann in Havanna, den Klassiker von Graham Greene. Die Offiziellen seiner Zunft und seines Landes haben Ponte schließlich selbst zu einer Ruine gemacht. Erst wurde er aus dem Nationalen Schriftstellerverband ausgeschlossen, seine Texte nicht mehr gedruckt und sein Name nicht mehr genannt. Und dann, um die Ruine ganz zum Einsturz zu bringen, verweigerte man Ponte nach einem Auslandsaufenthalt die Wiedereinreise in seine Heimat, in die er trotz seiner aufgezwungenen Nicht-Existenz immer wieder zurückkehrte, um über den Verfall zu berichten. Allerdings sollte das Buch »Der Ruinenwächter von Havanna« aber keineswegs als rachsüchtiges Manifest eines persönlich Gescheiterten verstanden werden. Ganz im Gegenteil. Enttäuscht wurde Ponte sicherlich viele Male, sowohl von Kollegen als auch von Bannerträgern hochtrabender Ideale. Ponte verarbeitet in seinem Buch vielmehr auf einem hohen intellektuellen Niveau persönliche Erfahrungen und Entbehrungen eines Lebens, das sich, wie das Leben eines jeden Kubaners, offiziell in einem fortlaufenden Prozess hin zu Höherem bewegt. In Wirklichkeit handelt es sich aber längst um einen Prozess des Stillstandes. Ein Prozess schließlich, der womöglich in nicht mehr allzu ferner Zukunft an sein ruinöses Ende gelangt sein wird. Den allgegenwärtigen Prozess des Stillstandes und des Verfalls beschreibt auch der kubanische Schriftsteller Leonardo Padura. Für seine nüchterne Bestandsaufnahme des durch Widersprüche und Chaos geprägten Lebens in Havanna verwendet Padura das Mittel der Fiktion. In seinem Kriminalroman »Der Nebel von gestern«, erschienen im Unionsverlag, ist es ein ehemaliger Kommissar, der die Welt um sich herum nicht mehr wiedererkennt. Von Berufswegen, eigentlich vertraut mit den Abgründen der menschlichen Seele, taumelt Kommissar Mario Conde bei der Aufklärung eines Jahrzehnte zurückliegenden Verbrechens durch die Straßen und Viertel Havannas, umgeben von Armut, Selbstsucht, Korruption und Gewalt. Anspruch und Wirklichkeit der Revolution klaffen mittlerweile Welten auseinander. Eine Menge Rum und Schmerzmittel sind die wichtigsten Utensilien, um wieder einen Tag zu überstehen und nicht allzu sehr in scheinbar glückliche Erinnerungen und seien es auch nur Illusionen hineintauchen zu müssen. Bereits zum sechsten Mal bedient sich Padura seines Kommissars Mario Conde und sein Kriminalroman ist wieder einmal alles andere als ein aussichtsloses Negativbild der kubanischen Gesellschaft. Denn Padura zeigt, dass man dem trotz allem auch etwas entgegensetzen kann. So ist es Kommissar Condes Menschlichkeit und seine ironische Art, die Welt um sich herum zu betrachten, die ihn immer wieder selbst aufrichten und weitermachen lassen, die ihn trotz allem an fundamentale Werte wie die Freundschaft und die Ehrlichkeit glauben lassen. Und der wichtigste noch verbliebene und sichere Hafen ist dann doch die Solidarität. Allerdings nicht die offizielle, die von allen noch stehenden Häuserwänden propagiert wird, sondern die sehr persönliche Solidarität unter alten Freunden. Wie Dinosaurier aus einer anderen Epoche muten Kommissar Conde und seine engsten Vertrauten aus alten Zeiten an, während rings um sie herum immer mehr aus dem Ruder zu laufen scheint.
Ondas sagradas do Tejo, deixa-me beijar as tuas águas, deixa-me dar-te um beijo de mágoa, um beijo de saudade.
Ebenso wie Leonardo Padura ist auch Pedro Juan Gutierrez in Europa kein Unbekannter mehr. Und ebenso wie Padura lebt Gutierrez in Havanna. Kein bisschen Liebe, erschienen bei Hoffmann und Campe, ist der Abschluss seines umfassenden Havanna-Zykluses. Gutierrez beschreibt darin ein kaputtes Leben inmitten vieler kaputter Leben, zusammengehalten von einer kaputten Gesellschaft, deren moralisches Fundament ein einziges Desaster ist. Doch Gutierrez' Ich-Erzähler verzichtet auf die intellektuelle Analyse eines Antonio José Ponte und die überlebenswichtige Ironie von Leonardo Padura. Getrieben von Impulsen und Begierden lebt der Ich-Erzähler nur für den Augenblick und verflucht sich gleichzeitig dafür. Er beginnt, sein Leben im Rausch und auf der Flucht vor dem alltäglichen Wahnsinn, zu hassen und muss sich doch eingestehen, dass er davon nicht lassen kann. Aufmerksamkeit erregt Gutierrez besonders durch seine gnadenlose Direktheit und durch seine vulgäre Sprache. Für ihn ist keine Obszönität zu schade. Er spielt nicht nur mit sämtlichen sexuellen Klischees, die außerhalb Kubas in den Köpfen der Gringos existieren, er zelebriert sie förmlich und sie bilden den eigentlichen roten Faden der ziellosen Bewegungen seines Ich-Erzählers. Denn auch wenn er danach strebt, entkommen will er ihnen eigentlich gar nicht. Damit erschöpft sich aber schon das literarische Universum von Gutierrez, der zwar in seiner lakonischen und knappen Sprache und mit seiner Kompromisslosigkeit ebenfalls gesellschaftliche Missstände aufzudecken vermag. Eine Diskussion über essentielle Werte oder Alternativen zum Status quo gibt es in seinem Roman aber nicht. Für den Ich-Erzähler gibt es nur einen vorgeschriebenen Weg und der sieht nicht besonders gut aus.
Ja, der Regen, der Beginino, Cabo Vez, quel que de meio, Terra que na mão passa um menino. É filho de oceano, é filho de seu, terra de minha mãe.
Primeiro Festival Mundial de la Digna Rabia.
Para que las autoridades no nos tomen el pelo.
Am 26. Dezember begann in Mexiko-Stadt das von den Zapatisten initiierte Festival de la Digna Rabia, was etwas holprig mit Festival der würdigen Wut übersetzt werden kann. 250 Organisationen und Kollektive präsentierten Infostände, Debatten und Konzerte, an denen bis zu 2000 Menschen teilnahmen. Das Festival wandert weiter nach Ovantik in Chiapas, wo der 15. Jahrestag des zapatistischen Aufstandes begangen wird, und nach San Cristobal de las Casas, wo das Festival am 4. Januar beendet wird. Informationen, Fotos und Audios gibt es unter dignarabia.ezln.org.mx und chiapas.indimedia.org sowie bei freie-radios.net.
LZLN convoca al primer Festival Mundial de la Digna Rabia.
Del 26 al 29 de diciembre, Lienzo Charro, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México. 31 de diciembre y 1 de enero, Caracol Zapatista de Oventic, Chiapas. 2, 3 y 4 de enero, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Otra comunicación.
Otra cultura.
Abajo y a la izquierda.
In São Paulo, der Wirtschaftsmetropole Brasiliens, entstehen ca. 15 Millionen Tonnen Müll pro Tag. Über die Hälfte des Mülls landet auf den zwei inzwischen völlig überlasteten Mülldeponien, den Stinkhalden am Rande der Stadt. Nur 5% davon werden recycelt. Die Feinarbeit des Trennens machen die etwa 20.000 Müllsammler. Einige davon verkaufen ihren Müll für wenig Geld an Zwischenhändler, die Besitzer der sogenannten Depositos, die Plastik, Papier, elektronischen Müll usw. so weiter getrennt weiterverkaufen und den Gewinn erzielen. Auf einer der Hauptverkehrsstraßen des Viertels Pinheiros halte ich Paulo mit seinem Karren an. Er erzählt von seiner Arbeit.
Ich bin Müllsammler, aber ich arbeite anders als die meisten. Ich gehe hier los, ich laufe dann mit meinem Wagen die Avenida Boelho hoch und halte in der Nähe vom Krankenhaus Bandeirantes. Außer, dass ich Papier auf der Straße sammle, zeige ich den Leuten, wie Müll getrennt wird. Ich bin nicht nur da, um Papier zu sammeln. Ich habe auch noch eine andere Funktion, nämlich der Gesellschaft zu zeigen, dass wir unseren Müll reduzieren können. Ich sortiere das Material bereits auf meinem Karren, sodass die Leute, die an mir vorbeigehen, sehen, ob ich gerade Papier, Dosen oder Eisen suche. Die Leute, die an mir vorbeigehen, gucken neugierig. Was macht ihr wohl da? Sie fragen mich dann, was machen Sie da? Nehmen Sie Müll? Dann sage ich, nein, ich sammle Material für Recycling. Ich sage zu ihnen, das wollen Sie in den Müll tun? Geben Sie das lieber mir, ich tue es hier in die Kiste und verkaufe es. Sonst kommt es auf die Mülldeponie, die sowieso schon überladen ist.
Im Gegensatz zu den meisten Müllsammlern, die sich mit ihren Karren durch die vollgestopften Straßen São Paulos quälen und ständig Gefahr laufen, umgefahren zu werden, wartet Paulo ab 5.30 Uhr morgens am Krankenhaus, dass ihm Material gegeben wird. Bis zum späten Abend durchläuft der 50-Jährige mit seinem Karren die nahegelegenen Straßen und sammelt Material. Das verkauft er für wenig Geld an einen Zwischenhändler, der eine kleine Deponie in Pinheiros unterhält, die Deponie der Freunde. Die sogenannten Freunde erhalten aber nur wenige Centavos pro Kilo, je nachdem, um welches Material es sich handelt. Ivan, der Besitzer des Depots, macht guten Gewinn mit dem Material der Müllsammler. Seine Käufer wechseln häufig. Ivan ist sehr freundlich. Wie viel er an den Müllsammlern verdient, will er jedoch nicht sagen. Ivanira arbeitet schon seit Jahren für ihn.
Ich bin hier hingekommen, weil ich Arbeit gesucht habe. Er hat mich aufgenommen. Er ist ein sehr guter Mensch. Ich komme hier um 6 Uhr morgens hin und gehe erst abends um 19 Uhr nach Hause. Wenn ich gutes Material finde, das etwas einbringt, kann ich schon früher nach Hause. Wenn nicht, geht's wieder auf die Straße, um noch etwas aufzutreiben. Ich lebe davon. Ich, meine 6 Enkel und meine Cousine. Im Monat komme ich so auf 300 bis 400 Reais. Das sind etwa 90 bis 120 Euro. Ich sammle vor allem Papier. Früher habe ich mehr gesammelt, jetzt ist allerdings die Konkurrenz um den Müll gewachsen. Für Zeitschriften haben wir früher zum Beispiel 40 Centavos pro Kilo bekommen. Heute sind es nur noch 8. Früher war es etwas wert, jetzt ist es Müll.
Die Deponie der Freunde hat innerhalb der ausbeuterischen Depositos noch eine privilegierte Position, da sie sich in dem Mittel- und Oberklasseviertel Pinheiros befindet. Hier gibt es viele Geschäfte und somit wertvolles Recyclingmaterial. Paulo ist seit Jahren im Geschäft und hat daher seine festen Abnehmer. Viele Müllsammler, die nicht alleine überleben können, organisieren sich in Kooperativen. In dem heruntergekommenen Viertel Glicerio gibt es Müllsammler wie Sand am Meer. Nachdem einige von ihnen sich zuerst zu einer Vereinigung zusammengeschlossen hatten, die Recycle dein Leben hieß, entstand im Mai 2006 die Kooperative Cooper Glicerio.
Warum sich die Müllsammler in Kooperativen zusammengeschlossen haben? Um den Wert ihres Materials zu steigern. Wenn du in einem Deposito arbeitest, gibt es da eine Person, die Geld im Namen aller verdient. Wenn du also weggehst von dem Deposito und in einer Kooperative arbeitest, wird dort alles Material geteilt. Die Kosten werden auf alle umgelegt, alle verdienen gleich viel. Wenn es Verluste gibt, verlieren alle und Gewinne werden geteilt.
2006 entstand das Netzwerk Catasampa, dem 14 Recycling-Kooperativen angehören. Es basiert auf einem staatlichen Förderprogramm, das von dem Ölunternehmen Petrobras subventioniert wird. Mit dem Geld wurden für die Kooperativen Pressen gekauft und Maschinen, die den gesammelten Müll zerkleinern. Givanildo, Sprecher des Kooperativen-Netzwerks, erklärt, wie es den Kooperativen gelungen ist, direkt an die Recycling-Industrie zu verkaufen.
Als Netzwerk haben wir es geschafft, uns von den Zwischenhändlern loszumachen. Von dem Zeitpunkt an, an dem eine Kooperative dem Netzwerk beitritt, verkauft sie nicht mehr an einen Zwischenhändler. Wir sind jetzt nicht mehr Anhängsel der Produktionskette. Unser solidarisches Netz von Müllsammlern, von Kooperativen, verkauft das Material gemeinsam. Papier verkaufen wir zum Beispiel zusammen mit der Coopamare. Wir verkaufen jetzt Mengen, die es uns ermöglichen, an die Industrie zu verkaufen, statt an Zwischenhändler.
Antonio von der Recycling-Kooperative Coopamare erzählt, wie es dazu kam, dass er Mitglied wurde.
Als ich hierher kam, war ich arbeitslos, verzweifelt. Eines Tages bin ich losgegangen und da habe ich Papierstapel gefunden. Ich habe einen mit einem Wagen gefragt und er sagte mir, hier gibt es eine Kooperative, die das Material kauft. Und dann bin ich Mitglied geworden.
Es gibt aber auch Konflikte. Es ist schwer, die wenigen Einnahmen zu teilen. Es gibt kaum Frauen, die die tonnenschweren Karren über die hügeligen Straßen der Stadt ziehen. Frauen arbeiten vor allem bei der Müllsortierung. Viele Müllsammler wollen das Geld, das sie für ihr Material bekommen, nicht mit den Müllsortiererinnen teilen. Daher verdienen Frauen häufig weniger. Osa Neja sortiert seit 2 Monaten das gesammelte Material bei der Copa Glicerio.
Ich bin schon seit 5 Jahren Mülltrennerin. Ich war arbeitslos und ein Kollege sagte mir, es gäbe hier Arbeit. Also bin ich hier hingekommen, habe den Kurs gemacht und bin der Kooperative beigetreten. Das war ein Kurs, bei dem wir gelernt haben, das Material zu trennen. Der wurde vom Catasampa organisiert. Mir gefällt die Arbeit hier, aber es gibt ja auch keine Alternative. Mit 11 Jahren bin ich von zu Hause weggegangen. Die Lage meiner Eltern war kritisch, sie konnten kein Geld verdienen. Dann habe ich 3 Jahre lang auf der Straße gelebt. Danach in einer Baracke in der Favela in der Nähe von Itaim. Schließlich habe ich Arbeit in einer Familie gefunden. Das ist aber schiefgegangen. Dann habe ich Autos gewaschen und mir eine Wohnung gemietet. Hier arbeite ich jetzt seit 2 Monaten.
Von der Stadt São Paulo werden die Müllsammler selbst wie Müll behandelt und aus dem Zentrum vertrieben. Der Gouverneur José Serra hatte nach seiner Wahl im Oktober 2006 die Verträge mit Recyclingunternehmen aufgekündigt. Das Augenmerk des Gouverneurs ist vor allem darauf gerichtet, die Stadt von Müllsammlern zu säubern. Zunehmend werden Müllsammler aus dem Zentrum vertrieben. Nicht eingetragene Kooperativen werden geräumt. Die Förderung der Müllsammler durch die Regierung Lula beschränkte sich bisher auf kleine Geldsummen und die alljährliche vorweihnachtliche Zeremonie, bei der der Präsident seine Ansprache an die Müllsammler und Straßenbewohner hält. Irgendwie muss sich der brasilianische Präsident schließlich seine Wählerstimmen sichern.
Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.